Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto. Willkommen am Tag nach der Wahl des neuen Europäischen Parlaments. Gut 200 Millionen Menschen haben ihre Stimme abgegeben, unter anderem auch an diese drei Gewinner.
Liebe Freunde, es ist ein starkes Zeichen auch für die Europäische Union, nicht nur die hohe Wahlbeteiligung. Das ist eine starke Stimme für die Kraft der Mitte und auch für Manfred Weber als nächsten Kommissionspräsidenten.
Ringrazio chi c'è.
Ich danke dem, der da oben ist. Der hilft nicht Matteo Salvini oder der Lega. Er hilft Italien und Europa wieder Hoffnung zu finden, Stolz, Wurzeln, Arbeit und Sicherheit.
Wir brauchen ein Europa der Chancen. Wir müssen darüber nachdenken, wie zum Beispiel die Herausforderung des Klimawandels als Chance verstanden werden kann, neue Jobs zu schaffen und unsere Wirtschaft zu erneuern.
So denkt es laut Spaniens Ministerpräsident Sanchez nach seinem Sieg mit den Sozialdemokraten. Italiens Innenminister Salvini haben wir davor gehört, mit seiner rechtspopulistischen Lega ebenfalls erfolgreich. Und davor Österreichs Kanzler Kurz, der für die Konservativen ein Rekordergebnis holte und heute im nationalen Parlament durch einen Misstrauensantrag gestürzt wurde. Das ist ein nationales Ereignis, um das wir uns heute hier in der Weltzeit nicht weiter kümmern wollen, denn wir wollen die europäische Brille aufsetzen und auf diesen Kontinent als Ganzes blicken und die Folgen der Wahl analysieren mit Johannes Hilje. Er ist Politikwissenschaftler und hat 2014 den Wahlkampf der europäischen Grünen geleitet. Schönen guten Tag.
Guten Abend.
Ihnen war der EU-Wahlkampf oft zu national ausgerichtet, haben Sie gesagt. Sie haben auch gestern zum Beispiel die Talkrunde im ARD-Fernsehen von Anne Will kritisiert. Was ist da Ihr Problem?
Ja, also ich habe gestern Abend auch wieder festgestellt, in einer europäischen Demokratie ohne wirkliche europäische Medien ist es gar nicht so einfach, eine europäische Perspektive auf die Wahlen zu bekommen. Also ich musste dann springen zwischen deutschen Medien, französischen. Im Netz gibt es auch europäische Medien wie Politico. Aber, und das habe ich eben gerade an Anne Will auch kritisiert, die Deutung und Analyse der europäischen Wahlen findet dann doch vor allem im nationalen Selbstgespräch statt. Und das wird einer wirklichen europäischen Demokratie noch nicht gerecht.
Nun muss man aber trotzdem sagen, dass die Wahlbeteiligung ja stark gestiegen ist. Also von 43% beim letzten Mal auf nun 51%. Das heißt, dass nicht nur eine europäische Öffentlichkeit hier mobilisieren kann, sondern vor allen Dingen Themen. Welche haben denn da mobilisiert?
Also was wir gesehen haben nach dem Brexit-Referendum 2016 in Großbritannien ist, dass die Zustimmung zur EU in den allermeisten Ländern gestiegen ist, sie sogar auf dem höchsten Wert insgesamt seit 25 Jahren liegt. Ich glaube, dass es also auch ein Statement war, der Wählerinnen und Wähler für die EU an dieser Wahl teilzunehmen. Und weil eben auch mehr proeuropäische Wähler zur Wahl gegangen sind, fallen die Stimmen der rechtspopulistischen Kräfte auch nicht so sehr ins Gewicht, zumindest in einigen Ländern nicht, in anderen Ländern schon. Aber zumindest haben, glaube ich, erstmal viele mitgemacht, weil sie sagen wollten, die EU ist mir wichtig und deshalb gehe ich auch zur Wahl.
Und Themen waren nicht für Sie entscheidend?
Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass in einigen Ländern Klimaschutz ein wichtiges Thema war. Auch nicht nur in Deutschland im Übrigen. Wir haben in einigen Vorwahlanalysen und Umfragen auch gesehen, dass das Thema tatsächlich europaweit an Bedeutung gewonnen hat. Aber dann hängt es natürlich immer auch von der nationalen Lage ab. Also in Ländern, denen es ökonomisch schlechter geht, ist das Thema Wirtschaft in der Regel dann auch ganz oben. Aber sowas wie Sicherheit, wie Klimaschutz, wie Terrorismus waren sicher und Migration auch weiterhin waren sicher wichtige Themen für die Wählermobilisierung.
Ja, und da hat besonders mobilisiert mal wieder die Europäische Volkspartei, die EVP, die hat wieder die meiste Macht im Europäischen Parlament. Sie hat rund 24% der Sitze. Das ist aber auch die zweite EU-Wahl in Folge mit Verlusten für die EVP. Also zum Beispiel die Konservativen in Frankreich, in Italien, in Spanien haben verloren. Wo sehen Sie die Ursachen?
Wie gesagt, die Voraussetzungen in diesen verschiedenen Ländern sind höchst unterschiedlich, aber ich glaube, es gibt schon eine gemeinsame Herausforderung für diese konservativen Parteien in Europa und das ist es, so etwas wie einen modernen Konservatismus tatsächlich zu entwickeln in dieser Zeit, der von vielen Veränderungen geprägt ist, sowohl in der Zusammensetzung der europäischen Gesellschaften, soziodemografisch gesehen, aber auch was den Wandel insgesamt durch Globalisierung, Digitalisierung angeht. Und da haben viele konservative Parteien noch nicht wirklich Antworten drauf gefunden auf diese Herausforderungen. Und das ist eigentlich das, was ein moderner Konservatismus liefern müsste in der heutigen Zeit.
Auch verloren haben die europäischen Sozialdemokraten. Sie sind jetzt bei rund 19%, konnten immerhin stärkste Kraft werden in Spanien, Portugal, den Niederlanden und Schweden. In Summe aber Verluste. Zu welchen Zukunftsthemen würden Sie als Politikberater dann da raten?
Ja, also ich glaube, Sozialdemokraten verlieren immer dann, wenn sie nicht mehr als Kraft für den positiven Wandel gesehen werden. Und das ist, glaube ich, auch das Problem der SPD in Deutschland zum Beispiel. Die Menschen vertrauen der Partei nicht mehr, tatsächlich die Lebensbedingungen der Menschen zum Besseren wenden zu können. Und ich glaube, da können sich sozialdemokratische Parteien in Europa, vor allem bei den Sozialdemokraten in Spanien und Portugal, was abgucken, weil die haben aus ökonomisch ja relativ schwierigen Bedingungen doch einen positiven Wandel hingekriegt, die Leute mitgenommen, auch nicht auf Ausgrenzung oder ein, ja, sozusagen eine Wir-gegen-die-Einteilung, wie das andere Parteien gemacht gesetzt, sondern die haben für eine sehr inklusive Veränderung geworben und das hat funktioniert. Also ich glaube, da funktioniert das noch mit der Sozialdemokratie in Europa?
Bei den Grünen, da hat viel funktioniert, vor allen Dingen in Deutschland. Die konnten zulegen. Auch in vielen anderen Ländern war das so. Aber insgesamt liegen die Grünen im Europäischen Parlament nur bei 9%. Ja, Klimapolitik scheint da aus europäischer Brille also doch nur ein Randthema zu sein.
Naja, man muss erstmal sagen, neben den Liberalen und Rechtspopulisten haben die Grünen am meisten jetzt Sitze dazugewonnen im Europaparlament. Und man muss auch bedenken, in manchen europäischen Ländern gibt es überhaupt keine relevante grüne Partei. Das ist in Italien so, das ist in Griechenland so, das ist auch in Rumänien so. Also dort, wo wir etablierte, relevante grüne Parteien haben, haben sie dazu gewonnen oder sind zumindest auf einem hohen Niveau geblieben. Und man muss auch sagen, dass das Thema Klimawandel und Klimaschutz schon eine zunehmende Bedeutung in allen europäischen Ländern hat. Ist es nicht überall Top-Thema, aber es ist immer unter den wichtigsten 5 Themen dabei gewesen bei der Wählerentscheidung. Und heute hat auch zum Beispiel der Generalsekretär der EU-Kommission, Martin Selmayr, das ist die rechte Hand von Jean-Claude Juncker, gesagt, das Thema Klimaschutz wird eine hohe Priorität für die nächste EU-Kommission spielen. Also ich glaube, das wird jetzt auch in Europa an Bedeutung gewinnen, das Thema Klimaschutz kommt auf die Tagesordnung.
Nicht unter den Gewinnern waren die Linken in Europa. Sie haben verloren, liegen nur noch bei rund 5%. Es gibt offenbar weniger Anhänger von Mindestlöhnen in ganz Europa, von einem Waffenexportestopp und Mindeststeuern für Konzerne, oder?
Nein, also diese Themen sind ja auch bei anderen Parteien im Angebot. Also Sozialdemokraten haben für den Mindestlohn geworben, Grüne ganz stark gegen auch die Steuervermeidung von großen Konzernen. Das ist, glaube ich, es liegt nicht an den Themen, es liegt tatsächlich an der Überzeugungskraft der Parteien und auch ihrer Führungspersonen. Also Alexis Tsipras hat in Griechenland ganz stark an Zustimmung verloren. Mélenchon in Frankreich hat stark verloren. Das waren eigentlich immer die linken Galionsfiguren der letzten Jahre. Und ich glaube, da muss sowohl personell was passieren bei den Linken, andererseits aber auch bei den Angeboten. Da sind die Botschaften offenbar nicht überzeugend genug formuliert worden. Und deswegen sehen wir auch eigentlich keine wirkliche Polarisierung jetzt in Europa, was manchmal gesagt wird, weil es eigentlich an einem starken linken Pol fehlt in Europa.
Großer Gewinner sind die Liberalen, auch durch die große Zahl an Sitzen, die Frankreichs Präsident Macron mit seiner Partei wohl mitbringen wird. Ist das ein gutes Zeichen für die Entbürokratisierung der Wirtschaft oder was erwarten Sie da thematisch?
Also wünschenswert wäre erstmal, dass sich diese liberalen Parteien vor allem für die Stärkung von Bürgerrechten und Rechtsstaatlichkeit in Europa einsetzen, weil genau diese Prinzipien sind unter Beschuss in Europa. Bei Orban in Polen zum Beispiel, auch in Italien durch die Lega und die 5 Sterne. Also für diese Grundwerte, glaube ich, brauchen wir die Liberalen. Deswegen ist grundsätzlich eine starke liberale Fraktion auch für die Demokratie nichts Schlechtes in Europa. Aber diese neue Fraktion ist erstmal ein sehr bunter Haufen, muss man sagen. Da ist die FDP möglicherweise dann mit Macron zusammen, obwohl die programmatisch doch sehr weit auseinanderstehen, zum Beispiel in der Europolitik. Und da wird man noch sehen, inwieweit man wirklich eine gemeinsame Linie finden wird und wie groß diese Fraktion da tatsächlich am Ende werden wird.
Die Nationalisten, Rechtspopulisten und EU-Gegner haben Sie auch schon erwähnt. Die hatten bisher rund 20% der Sitze inne und waren allerdings verteilt auf 3 Fraktionen. Sie konnten jetzt zulegen, aber nicht so deutlich wie erwartet. Und verbünden sich jetzt wahrscheinlich neu. Mit welchen Folgen? Was vermuten Sie?
Ja, das Wahlergebnis zeigt für Europa ein rechtes Wachstum, aber keine rechte Welle. Also der ganz große Zuwachs für rechtspopulistische Parteien ist ausgeblieben. Und das Interessante wird jetzt sein, welche Fraktion daraus entsteht. Ich teile die Prognosen mancher Medien noch nicht, die jetzt eine Sitzanzahl von 70 bis 80 für diese neue Fraktion ausmachen, weil programmatisch liegen manche dieser Kräfte doch sehr weit auseinander. Ein Matteo Salvini will zum Beispiel Flüchtlinge in Europa verteilen, das lehnt die AfD strikt ab. Und ich glaube, im Wahlkampf kann man mit gemeinsamen Feindbildern gemeinsam agieren, aber in einer gemeinsamen Fraktion braucht es tatsächlich auch gemeinsame Positionen. Deswegen wird hier noch interessant sein zu beobachten, wie viele sich letztendlich dieser Fraktion anschließen. Das ist wirklich noch nicht ausgemacht und davon hängt dann auch wirklich ab, ob sie schlagkräftig werden in diesem Parlament, ob sie auch möglicherweise andere Politik blockieren können. Das können sie nur, wenn sie wirklich eine relevante Fraktion bilden.
Auch nicht ausgemacht bisher ist, wer jetzt Kommissionspräsident wird, also mutmaßlich das mächtigste Amt in der Europäischen Union. Bei der vergangenen Wahl, da war es so, Sozialdemokraten und Konservative hatten die absolute Mehrheit, konnten sich einigen, wer das Amt übernimmt. Was denken Sie jetzt? Jetzt braucht es mindestens drei Fraktionen. Schafft es Manfred Weber?
Das Entscheidende wird jetzt sein, dass tatsächlich einer dieser Spitzenkandidaten Kommissionspräsident wird, weil es wäre wirklich tragisch für die europäische Demokratie und auch eine herbe Enttäuschung für die jetzt mobilisierten Wähler, die jetzt in größerer Anzahl zur Wahl gegangen sind, wenn dieses Versprechen der Spitzenkandidaten nicht eingelöst wird. Weber hat das erste Zugriffsrecht, weil er die stärkste Fraktion anführt, Spitzenkandidat der stärksten Fraktion ist. Er wird sich mit den anderen Fraktionen aber abstimmen müssen, weil er kann nicht ohne Sozialdemokraten, Liberale und Grüne eine Mehrheit bilden. Deswegen liegt der Ball jetzt bei ihm in der Hälfte. Aber nochmal, das Wichtigste ist, dass einer der Spitzenkandidaten Kommissionspräsident wird. Sonst können wir nämlich bei der nächsten Europawahl schon wieder eine geringere Wahlbeteiligung erleben, wenn die Wähler sich nämlich getäuscht fühlen.
Das prophezeit Johannes Hilje, Politologe. Er hat 2014 den Wahlkampf der Europäischen Grünen geleitet und zuletzt das Buch veröffentlicht »Plattform Europa«. Warum wir schlecht über die EU reden und wie wir den Nationalismus mit einem neuen digitalen Netzwerk überwinden können, erschienen im Dietz Verlag. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Und jetzt wenden wir uns in der Weltzeit einer der großen Aufgaben zu, die die EU-Staaten künftig lösen müssen. Das ist natürlich der Schutz von Klima und Umwelt, aber das ist eben auch der Schutz von Menschen, die nach Europa flüchten. Wie das geschehen soll, ist immer noch nicht gemeinschaftlich geregelt. Darunter leiden die Geflüchteten, aber auch die Menschen, die helfen. Sie werden zunehmend kriminalisiert, ihre Arbeit wird erschwert. So hat es Vincent Lindig an der EU-Außengrenze beobachtet bei den letzten Helfern auf der griechischen Insel Lesbos.
Auf einer kleinen Sportfläche spielt eine Gruppe junger Afghanen Basketball. Andere Geflüchtete spazieren in der milden Sonne des Tages oder sitzen auf Bänken und unterhalten sich. Einige Erwachsene trinken Tee, Jugendliche spielen PlayStation. Es wirkt friedlich hier im Sozialzentrum One Happy Family auf Lesbos. Ein kleines Gelände, auf dem sich Geflüchtete etwas ablenken können vom bedrückenden Alltag im Flüchtlingscamp Moria, ein paar Kilometer weiter nördlich. Lena, Anfang 20, eigentlich Studentin in Frankreich, arbeitet seit ein paar Monaten hier als freiwillige Helferin. Ihr ist wichtig, gleich die Unterstützung aus den Camps zu erwähnen.
Wir haben viele Geflüchtete aus dem Camp, die uns helfen. Sie haben ein eigenes Büro, wo sie ihre Sachen einschließen können. Hier an der Wand hängen Fotos von Helfern aus Afghanistan, Syrien, Kongo. Ständig kommen neue, andere verlassen die Insel. Und das ist das Koordinationsteam. Es besteht zurzeit aus Kerasina und Akis aus Griechenland, Julia und Nikolas aus der Schweiz und Mahmoud aus Syrien. Sie koordinieren alles.
Dank vieler Helfer ist das Sozialzentrum One Happy Family jetzt seit 2 Jahren aktiv auf Lesbos. Sie wollen den ankommenden Geflüchteten ein Stück Würde und Selbstbestimmung zurückgeben, heißt es auf der Internetseite. Und weiter: Während die Bedürfnisse der notleidenden Menschen durch staatliche Institutionen zufriedenstellend gedeckt, zieht sich der Verein aus seinen Aktivitäten zurück. Aber dem ist nicht so, wie Berichte aus Camp Moria immer wieder gezeigt haben. Also bleiben die Freiwilligen von One Happy Family auf Lesbos, genauso wie rund 70 andere Nichtregierungsorganisationen. Darunter auch die Hamburger NGO Medical Volunteers. Sie betreibt eine Medizinstation in einer Art Frachtcontainer. Darin bringt Maria Fix in ihrem weißen Arztkittel gerade einer jungen afrikanischen Frau eine Tasse Tee. Fix arbeitet erst seit einem Monat auf Lesbos und muss sich an die Anforderungen ihrer Aufgabe noch gewöhnen.
Was wir halt enorm viel bekommen, das sind halt dann viele psychologische Fälle. Zum einen, weil halt wir auch ein bisschen dafür bekannt sind, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen können, weil hier nicht ganz so viele Patienten sind wie in Moria selbst. Das spricht sie natürlich auch rum. Wir sind auch keine Psychologen und keine Psychiater. Es ist keiner ausgebildet dafür, aber das Bedürfnis zu reden ist hier halt enorm wichtig. Und da kommen manchmal schon sehr, sehr schlimme Schicksale mit raus. Und die sind schon sehr froh, wenn man allein ihnen mal eine halbe Stunde zuhören kann.
Laut UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, sind in diesem Jahr rund 3000 Geflüchtete mit Schlauchbooten auf Lesbos angelandet. Vor 4 Jahren, in der Hochzeit, waren es 500.000 in einem Jahr. Vor allem aus den Kriegsländern Syrien, Irak und Afghanistan. Damals wurde auch Kai Wittstock aktiv. Der Mitfünfziger aus Hamburg ist Gründungsmitglied von Medical Volunteers und strahlt eine angenehme hanseatische Direktheit aus. 2016 fuhr er mit anderen Helfern einfach einen Rettungswagen voll mit medizinischem Material nach Griechenland. Die Idee für Medical Volunteers war geboren. Seit Beginn seines Einsatzes auf Lesbos habe sich die Situation gewandelt und damit auch die Anforderungen an seine Organisation.
Die Struktur der Flüchtlinge hat sich auf Lesbos total geändert. Jetzt sind viele Nordafrikaner hier und die waren teilweise in den Flüchtlingslagern in Libyen und haben unglaubliche Dinge mitgemacht, sodass wir an sich von früher vom Primary Care jetzt auch zu psychologischer Betreuung übergegangen ist. Im Moria Camp, da haben sie einen Arztcontainer, da haben sie für jeden 2 Minuten. Und dadurch sind wir jetzt dabei, auch ein bisschen mehr psychologische Betreuung für die posttraumatischen Sachen anzubieten.
Die Situation im größten Flüchtlingscamp auf Lesbos, Moria, ist schlecht. Immer wieder gibt es Selbstmorde, Schlägereien und Vergewaltigungen. Im Januar 2019 ist ein 24-jähriger Mann erfroren. Im Winter 2017 starben innerhalb einer Woche 3 Menschen an Kohlenmonoxidvergiftungen. Sie hatten selbst gebastelte Öfen in ihren Zelten aufgestellt, um warm zu bleiben. Moria Camp ist für etwa 3000 Menschen ausgelegt. Zurzeit leben dort jedoch mit 7000 mehr als doppelt so viele. Das Lager platzt aus allen Nähten. Das kleine Küstendorf Skala Sikamineas am nördlichsten Punkt von Lesbos könnte als Postkartenmotiv durchgehen. Blau-weiße Fischerboote dümpeln im Hafen, 2 ältere Männer unterhalten sich und prüfen ihre Netze. Das Meer ist ruhig heute. Von hier starten die Einsätze von Refugee Rescue, die letzten privaten Seenotretter in der Ägäis. Manchmal kommen sie zu spät, wie Anfang Mai, als ein Boot kenterte, mit 9 Menschen an Bord auf dem Weg nach Lesbos. 4 Frauen und 5 Kinder starben. Aber seit 2015 haben die freiwilligen Helfer auch tausende Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Yannis Genderolou, ein athletischer junger Mann, Ende 20 aus Athen, leitet diese Rettungseinsätze. Er spricht konzentriert und bedacht, kommt gerade erst von einer Trainingsmission zurück.
Wir fahren täglich mit dem Boot raus, um verschiedene Trainingseinheiten mit unserer Crew zu absolvieren. Das kann bedeuten, die Leute an das Meer zu gewöhnen oder auch spezifischere Trainings, die uns auf Situationen vorbereiten sollen, die uns bei Rettungsmaßnahmen begegnen können. Heute haben wir zum Beispiel weiter im Osten eine Rettung von Felsen trainiert. In dieser Gegend müssen wir die Leute von der Steilküste holen, weil sie da zu Fuß nicht hochkommen. Dieser Punkt der Insel ist der Türkei am nächsten. Lesbos hat seit Beginn der großen Fluchtbewegungen 2015 die höchste Zahl an Ankünften erlebt. Wir sind seitdem hier, weil sich daran auf lange Sicht nichts ändern wird.
2015 gab es noch 5 professionell organisierte private Seenotrettungsmissionen. Unter anderem Ärzte ohne Grenzen und Sea-Watch waren daran beteiligt. Nach und nach verließen alle die Insel, weil ihre Arbeit mehr und mehr erschwert wurde, bis nur noch Refugee Rescue blieb. Geholfen haben dabei gute Verbindungen zur lokalen Gemeinschaft und den Behörden und nicht zuletzt ein dickes Fell.
You can see around what's going on. You can see NGOs leaving. You can see volunteers being scared because of an NGO.
Es ist offensichtlich, was zurzeit passiert. NGOs verschwinden, weil den freiwilligen Helfern Angst gemacht wird, indem ihren Organisationen Menschenschmuggel vorgeworfen wird. Oder es wird gesagt, dass NGOs nur Geld kassieren, aber nichts dafür tun. Auch von manchen Medien wird diese Darstellung forciert. Natürlich passiert so etwas, aber es ist doch nicht das Erste, über das man sprechen sollte, wenn man über NGOs berichtet, die hier so viel Arbeit leisten. Das ist nicht fair. Früher durften wir mehr und konnten dadurch mehr helfen. Du siehst das auch im Camp Moria, wo die Arbeit von Freiwilligen und NGOs immer stärker eingeschränkt wird und sie so nicht mehr das leisten können, was eigentlich möglich wäre.
Viele NGOs, die Geflüchteten helfen, haben zunehmend den Eindruck, von den Behörden kriminalisiert zu werden. Das lässt sich ganz deutlich beobachten bei den Seenotrettern im Mittelmeer, die fast alle aufgeben mussten. In der Ägäis hat längst Frontex, die Europäische Agentur für Grenzschutz und Küstenwache, die alleinige Kontrolle übernommen. Die großen grauen Boote liegen im Hafen der Inselhauptstadt Mytilini. Sie sollen die Rettungseinsätze der NGO Refugee Rescue überwachen. Aber es läuft auch andersherum. Die freiwilligen Helfer haben ein Auge auf die Grenzschützer und überwachen, ob die ihre Befugnisse übertreten. Frontex wurde immer wieder vorgeworfen, sogenannte Pushbacks durchzuführen, also Flüchtlingsboote in nicht-europäische Gewässer zurückzudrängen, damit die Geflüchteten gar nicht erst die Möglichkeit auf eine Asylanhörung in der EU erhalten. Das ist rechtswidrig. 2013 gab der damalige Frontex-Chef Ilkka Leitinen zu, dass Schiffe von Frontex tatsächlich für Pushbacks im Mittelmeer verantwortlich waren. Auf die Frage, ob er solche Aktionen selbst erlebt hat, antwortet der Seenotretter Yannis Skenderoglu von Refugee Rescue ausweichend.
Manchmal sieht man Dinge, die einem nicht gefallen, Situationen, in denen man denkt, das könnte auch anders gehandhabt werden. Aber wir müssen uns eben auch mit der Situation arrangieren und da helfen, wo Frontex uns ruft und haben will. Ich glaube, die Behörden wissen unsere Arbeit zu schätzen. Sie sehen, dass wir Seite an Seite mit ihnen zusammenarbeiten und unsere Informationen teilen. Wir hatten in der Vergangenheit große Probleme miteinander. Das gibt es auch manchmal jetzt noch. Aber hier gibt es Ecken, wo Boote landen und die Menschen nicht allein wegkommen. Außer uns kann niemand helfen, weil das Wasser sehr flach ist und dort scharfe Felsen sind. Die Schiffe von Frontex sind zu groß. Für uns ist das aber machbar. Deshalb sind wir Teil ihrer Rettungsaktionen, weil sie uns brauchen. Wir sind Teil der ganzen
Rettungsoperation hier und sie brauchen uns. Hannah Wallace Bowman klingt sich in das Gespräch ein. Die blonde Mitdreißigerin aus England leitet die Öffentlichkeitsarbeit bei Refugee Rescue und hat die Ausstrahlung einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Sie ist überzeugt, dass die NGO noch einen anderen Zweck erfüllt, als Frontex bei Rettungseinsätzen zur Hand zu gehen.
Ich glaube, du spielst unseren regulierenden Einfluss als Beobachter herunter. Frontex weiß, dass wir hier sind. Refugee Rescue ist Gründungsmitglied einer Organisation, die Seenotrettungen dokumentiert und Regelverstöße von Grenzschützern und Küstenwachen zusammenträgt, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wenn wir sehen, dass sich ein Schiff der Grenzschützer falsch verhält, können wir diese Probleme zwar nicht direkt zur Anklage bringen, aber wir können die Informationen einer größeren Gemeinschaft zugänglich machen. Das ist fundamental als letzte verbleibende Seenotrettungs-NGO in der Ägäis. The last remaining search and rescue organization in the Aegean.
Irgendwo in Lesbos Hauptstadt Mytilini sitzt Ahmed in seinem Zimmer. Es ist in einem geheimen Safehouse für queere Geflüchtete. Ahmed ist 19 Jahre, heißt eigentlich anders und will anonym bleiben. Er ist homosexuell und vor seiner eigenen Familie aus dem Irak nach Europa geflohen. Nach der Überfahrt aus der Türkei nach Lesbos landet er im Camp Moria. Ein paar Männer aus Irak und Syrien fanden heraus, dass er homosexuell ist. Eine bedrohliche Situation. Ahmed musste aus dem Camp fliehen und landete auf der Straße. Mithilfe einer NGO, die sich speziell um die Probleme von queeren Geflüchteten kümmert, konnte er sicher untergebracht werden, erzählt er. Seine Stimme ist verfremdet.
Im Lager wollten sie mich umbringen. Sie hielten mir ein Messer an den Hals. Also entschied ich, Moria zu verlassen. Dann habe ich diese NGO getroffen. Sie haben mir sehr geholfen, als ich kein Geld hatte oder wenn ich Kleidung brauchte. Oder jetzt, wenn ich einen Anwalt suche. Und manchmal bin ich einfach nur traurig gewesen und dann kamen sie zu mir nach Hause und haben mich wieder aufgeheitert. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Viele wie ich haben im Camp Moria große Probleme mit dummen, engstirnigen Menschen. Sie können dort nicht frei leben, denn wenn du etwas tust, was in den Augen dieser Menschen falsch ist, bringen sie dich um. Und auch in der Stadt ist es schwierig. Es ist eben eine Insel, eine kleine Welt, und sie werden dich finden.
Ahmed geht nur in Begleitung auf die Straße. Sein Leben beschränkt sich auf die vier Wände, in denen wir miteinander sprechen. Als wir kurz rausgehen, merke ich, wie aufgedreht er ist, wenn er nicht drinnen sitzen muss. Er ist ein Teenie und die Langeweile zu Hause ist lähmend. Er schläft viel, damit die Zeit vergeht. Inzwischen hilft er aber auch dabei, Essen für die Verteilung an Geflüchtete vorzubereiten. Und als Übersetzer, wenn er gebraucht wird.
Now I'm translator with them, Arabic translator.
Heute arbeite ich selbst als Übersetzer für Arabisch. Aber nur für Menschen aus der queeren Community, denn ich will mich sicher fühlen. Wenn ich für andere übersetze, wüssten die über mich Bescheid. Ich möchte auf diese Weise der Organisation etwas zurückgeben, aber es ist nicht genug. Wir haben dieses Sprichwort: Nicht das ganze Leben schmeckt süß, wenn doch, wärst du traurig.
Übersetzer, Essensverteilung, Seenotrettung, psychische und medizinische Hilfe, Freizeit- und Bildungsangebote, Kinderbetreuung, Beistand bei Behördengängen und Rechtsfragen oder einfach nur eine schützende Gemeinschaft. Über 70 NGOs und unzählige freiwillige Helfer und Helferinnen aus aller Welt arbeiten auf Lesbos, um die Auswirkungen der europäischen Flüchtlingspolitik erträglicher zu machen. Oft werden sie bei der Ausübung dieser Arbeit aktiv von Polizei und Behörden behindert. Tausende Geflüchtete auf Lesbos zählen täglich auf ihren Einsatz. Die Zustände im Camp Moria sind schlimmer als in Flüchtlingscamps in Asien und Afrika, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk 2017 feststellte. Und diese Zustände werden auch weiterhin geduldet. Die Arbeit der Freiwilligen ist ein Protest gegen diese Politik der EU-Staaten. Und sie ist den ureuropäischen Grundsätzen von Menschenrechten und Gleichheit um einiges tiefer verbunden als die eigene Grenzpolitik der EU im Jahr 2019, denke ich im Gespräch mit Hannah Bowman von Refugee Rescue.
Ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder daran zu denken, worum es hier eigentlich geht.
Maybe that is kindness.
Um Mitgefühl.
And finding a sense of that wherever you can.
Um das zu entdecken, wo immer du kannst.
Das sollte doch auch möglichst in der Europäischen Union weiterhin vorhanden sein. Vincent Lindig hat die verbliebenen Helfer auf der griechischen Insel Lesbos besucht. Mehr zur EU-Wahl aus vielen Ländern hören Sie auch im Podcast der Weltzeit. Morgen sind wir dann hier in Sri Lanka nach den Terroranschlägen. Ich bin André Zanto. Bis dahin.